Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge von Finanziell, dem neuen Finanzpodcast für Frauen, die aktiv ihr Vermögen aufbauen wollen, auch mit einem kleineren Gehalt. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin Host dieses Podcasts. Ende der 1980er Jahre entstanden die ersten Finanzberatungen von Frauen für Frauen mit teilweise ähnlichen Themen und Herausforderungen wie heute immer noch. Das ist jetzt fast 40 Jahre her und deshalb ist Zeit für einen Rückblick auf die damalige Zeit. Auch dafür habe ich mir Dr. Birgit Happel als Interviewgästin eingeladen, denn sie arbeitet seit Jahrzehnten in der Finanzbildung und forscht zu dem Thema Finanzbiografien. Zum Schluss gibt es natürlich wieder die Audiokolumne von Astrid Zebe und Daniela Meyer, die Chefredakteurin vom Finanziell-Magazin. Viel Spaß mit der Folge! Unser Partner in dieser Folge ist Mastercard. Das Technologieunternehmen engagiert sich schon seit vielen Jahren für Inklusion und eine Gleichstellung der Geschlechter im Unternehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich Mastercard dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2025 weltweit 25 Millionen Unternehmerinnen in die digitale Wirtschaft zu integrieren. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, dass Finanzbildung auch schon an den Schulen stärker thematisiert wird und fördert mit Initiativen wie Girls for Tech die Chancengleichheit von Frauen und jungen Mädchen. Eine familienfreundliche Unternehmenskultur ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und bietet so vor allem Eltern und speziell Müttern eine Chance auf finanzielle Gleichberechtigung und Unabhängigkeit. Neugierig geworden? Dann schaut auf mastercard.de vorbei. In dieser Folge zum Jahresende machen wir einen kleinen Frauen- und Finanzen-Recap und schauen mal, was sich bei dem Thema eigentlich getan hat und auf welche Änderungen wir immer noch warten. Tatsächlich haben sich Männer und Frauen relativ lange gleichberechtigt um das Thema Geld gekümmert, nämlich damals, als Erwerbs- und Care-Arbeit noch nicht voneinander getrennt waren, weil oft das familieneigene Handwerksunternehmen oder eben der eigene Hof mit Tieren oder Gemüseanbau die Lebensgrundlage waren. In dem Konstrukt haben damals alle gearbeitet, alle geerntet, alle sich um die Kinder gekümmert und eben halt auch alle die Einnahmen und Ausgaben gemeinsam kontrolliert. Erst als die Industrialisierung ab Ende des 18. Jahrhunderts in Europa Einzug gehalten hat, beginnt die strikte Trennung der männlich dominierten öffentlichen Sphäre der Erwerbsarbeit und der weiblich dominierten privaten Sphäre der Familienarbeit. Diese Familienarbeit wird aber nicht als Arbeit anerkannt, wird nicht bezahlt und es gibt keine Rente und es ist auch nicht versichert. Ein paar mehr Zahlen noch. 1918 wird die männliche Vormundschaft abgeschafft, aber erst ab 1977 dürfen Frauen auch ohne Erlaubnis ihres Mannes wirklich arbeiten gehen. So viel zum Thema Vormundschaft. Zuvor durften sie das nämlich nur, wenn das mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Auch mussten Frauen bis dahin kostenlos im Geschäft ihres Mannes mitarbeiten, was aber auf dem Papier meistens eh nur ihren Männern alleine gehört hat. Ab 1962 durften Frauen dann ein eigenes Bankkonto haben, was natürlich ein wirklich relevanter Unterschied bei dem Thema Frauen und Finanzen ist. Und 1980 wird der gleiche Lohn für alle beschlossen. Dieses Gesetz zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern sollte eigentlich regeln, dass Frauen das gleiche Geld für die gleiche Arbeit bekommen. Faktisch ist das natürlich bis heute immer noch nicht erreicht. Der Gender Pay Gap liegt 2022 immer noch bei 18%. Und ansonsten heute, Frauen beeinflussen global 80% aller Kaufentscheidungen und verantworten den Großteil der täglichen Familienausgaben. Anders formuliert, 85% der Frauen sind sehr in die kurzfristigen Entscheidungen bezüglich Finanzen involviert. Zum Beispiel tragen sie die Verantwortung für eben diese täglichen Ausgaben, Essen, Trinken, was man so braucht. Aber nur 23% der Frauen weltweit kümmern sich selbst um die Langzeitplanung ihrer Finanzen. Diese Langzeitplanung, also diese Female Finance Economy, ist deshalb ein größerer Wachstumsmarkt als China und Indien zusammen. Und diese Zahl, finde ich, muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber die Finanzindustrie hat selbst noch nicht so ganz verstanden, dass sie diese Zielgruppe erreichen soll und wenn ja, wie das überhaupt geht. Wir können also sagen, dass im Gegensatz zu den letzten 40, 50 oder auch 100 Jahren Frauen also ein riesiger Neukundinnenmarkt sind, weil sie immerhin inzwischen mit ihrem Geld selbst umgehen dürfen. Sie treffen wahnsinnig viele Entscheidungen und besitzen viel eigenes Geld. Und trotzdem sind viele Diskussionen und Forderungen gleich geblieben. Lasst uns jetzt doch mal in das Interview zu genau diesen Themen mit Dr. Birgit Happel reinhören. Herzlich willkommen im Podcast, Birgit. Ich freue mich total, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, liebe Anissa. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat.
Inzwischen ist ja das Thema Frauen und Finanzen gar nicht mehr so jung. Ich meine, immerhin dürfen wir inzwischen ein eigenes Konto haben und wir dürfen arbeiten, ohne dass uns der Mann das erlaubt. Da hat sich also in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auf jeden Fall schon ein bisschen was getan. Und du arbeitest ja auch daran, dass sich noch mehr dazu tut bei dem Thema und Frauen sich noch aktiver selbst um ihr Geld kümmern. Weißt du denn noch, in welchem Jahr du begonnen hast, aktiv in dem Thema zu arbeiten oder zu dem Thema zu arbeiten?
Ja, das war eigentlich direkt nach meiner Ausbildung, so Anfang der 90er Jahre, weil ich bin direkt von der Ausbildung in die Wertpapierberaterinnen-Ausbildung und deswegen, ja, kann ich schon sagen, 30 Jahre Frauen und Finanzen. Und ja, da hat mich damals auch gleich eine Sozialpädagogin gefragt, ob ich mal ein Seminar machen wollte. Da war ich ja erst Anfang 20 in einem Bildungshaus und wir haben das dann auch probiert, aber ich hatte keine Vortragserfahrung oder so, aber war dann ganz stolz, als das in der Zeitung bei uns stand und ja, rat mal, wie das dann gelaufen ist.
Erzähl mal. Also ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem gut gelaufen ist, weil also du brennst ja für das Thema.
Ja, aber damals war die Zeit noch nicht reif. Und okay, ehrlich gesagt, ich war ja auch mit Anfang 20, habe ich das die ganze Bandbreite da auch noch nicht so überblickt. Mm. Ich hatte ja auch noch keine Familie und erst recht keine Pflegeverantwortung. Und dann kann man sich das auch nicht so vorstellen, was überhaupt in den Biografien der Frauen dann später mal so los ist. Und wir hatten ja in Westdeutschland noch wir waren da in dem Fahrwasser auch dieses sogenannten Versorgermodells. Also, dass die Mütter oft lange Erwerbsunterbrechungen hatten und im Anschluss ist es ihnen dann halt nur schwer gelungen, wieder beruflich durchzustarten. Ja. Und ich weiß noch genau, als sehr junge Frau fand ich das damals auch, das hieß noch Erziehungsurlaub und ich fand das wirklich eine tolle Errungenschaft. Wir hatten dann um die Jahrtausendwende in Singapur gelebt und damals sind die Frauen direkt nach 6 Wochen Mutterschutz an den Arbeitsplatz zurückgekehrt. Und ich weiß noch, wie ich das dann immer so hervorgehoben habe, wie toll das in Deutschland ist und dass da die Frauen dann 3 Jahre zu Hause bleiben können bei den Kindern und dass man sich einfach dann die Zeit mit den Kindern nehmen kann. Und ich fand es auch schön, weil meine Mutter, die war immer berufstätig und ich hätte mir da viel mehr Zeit mit ihr gewünscht. Mhm. Aber was dann halt noch daraus entstehen konnte oder was da einfach die Fallstricke sind, das habe ich in dem Alter auch noch nicht überblickt.
Ja, okay. Würdest du denn sagen, das, was du jetzt gerade schon erklärt hast, war so symptomatisch für die damalige Situation oder gab es noch andere Umstände, die das ganz gut beschreiben würden?
Naja, ich hatte schon auch bei meinen Kundinnen vermögende Kundinnen in der Wertpapierberatung, die auch Aktien angelegt haben oder eben halt Investmentfonds. Aber das waren dann schon eben vorwiegend Frauen, denen wir geerbtes Geld angelegt haben. Okay. Oder halt Frauen, die berufstätig waren, sehr erfolgreiche Akademikerinnen, die halt dann auch keine Familien hatten. Also da hat man schon den Unterschied gesehen. Und ja, was ich noch ergänzen wollte, die Jutta Almendinger hatte 2010 ein Buch veröffentlicht mit der traurigen Frage Verschenkte Potenziale, also mit Fragezeichen. Und damals lebten eben Mütter oft in finanzieller Abhängigkeit. Es ist ja leider immer noch, wir sind ja da noch nicht ganz raus aus diesen Rollenbildern. Und letztes Jahr hat die Brigitte ja die Studie nochmal gezeigt, nur jede zweite Frau kann ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten.
Ja, und definitiv.
Ja, also dieses Thema Geld war damals vielleicht auch noch eher so negativ besetzt. Das ist jetzt, finde ich, auf jeden Fall sind wir da schon auf einem guten Weg, dass wir da auch gucken, ja, wie können wir den Geld positiv auch für unser Leben dann fruchtbar machen.
Ja, definitiv. Was würdest du denn sagen, war denn damals das größte Problem in dem Thema Frauen und Finanzen, auch wirklich noch sozusagen das noch stärker geprägte Rollenbild in die Richtung, dass die Frau für Kind und Küche zuständig ist oder was würdest du da sagen?
Ja, die konnten ihre beruflichen Potenziale eben nicht voll ausschöpfen, wie eben mit dem Buch von der Frau Almendinger ja auch gezeigt. Und Ich glaube, man hat auch nicht, wir hatten ja auch noch nicht so die Zahlen, zum Beispiel den Gender Care Gap, der ist ja damals noch nicht ermittelt worden, auch der Gender Pay Gap, also die Equal Pay Day Bewegung kam ja dann auch so erst 2007, 2008 nach Deutschland. Und das Thema war einfach vielleicht in manchen Fachkulturen auch noch sehr negativ besetzt. Und grundsätzlich war das vielleicht auch so eher, dass Frauen auch gedacht haben, oder es war einfach noch so, man hat sich halt darauf verlassen. Und es war ja auch erst 2008, 2009 dann das Scheidungsrecht geändert worden. Und das war ja ein ganz großer Paradigmenwechsel, aber leider nicht begleitet von einer ganz modernen Familienpolitik, wo man dann auch so auf partnerschaftliche Rollenverteilung gesetzt hat. Mhm. Und das wollte ich auch noch schnell ergänzen, 2010, weil du kannst es noch im Internet finden. Da war ja nach der Finanzkrise, hatte mich eine andere Sozialpädagogin gebeten, auch einen Bildungsurlaub mal zu machen zum Thema Frauen und Finanzen. Und der Titel war damals, wenn ich einmal reich wäre, träumen ist gut, planen ist besser. Und das findet man immer noch da. Und wir hatten da leider auch zu wenig Anmeldungen. Wir mussten das schweren Herzens absagen. Und das Thema war, denke ich, noch nicht so in den Köpfen verankert, dass die Frauen da sich wirklich ganz bewusst dafür auch interessiert hätten und gewusst hätten, ja, ich muss da eben selbst aktiv werden, weil ja so viele strukturelle Fehlanreize auch da sind.
Ja, ich fand nochmal ganz spannend, was du gerade gesagt hast, das Scheidungsgesetz, das sich geändert hat. Kannst du noch einmal genau erklären, was sich damals geändert hat und wie das die Situation von Frauen und Geld und Frauen und ihren Finanzen verändert hat?
Ja, also vorher, da gab es in Anführungsstrichen so eine lebenslange Garantie, dass man da eben so seinen Lebensstandard auch aufrechterhalten konnte. Also praktisch so einfach die Unterhaltszahlungsregelungen wurden da geändert. Und eigentlich war das ja insofern gedacht, dass es jetzt halt dann mehr Patchwork-Familien gab, dass wenn Paare neu sich zusammenfinden wollten, dass man da einen Schnitt gemacht hat und gesagt hat, okay, die neue Familie braucht jetzt auch eben das Geld. Und da wurde dann geändert, dass Mütter dann schon nach 3 Jahren wieder für ihren eigenen Unterhalt zuständig sein sollten. Der Kindesunterhalt wurde natürlich trotzdem dann noch gezahlt, beziehungsweise da gibt es leider auch Studien, dass der in vielen Fällen ja nicht gut gezahlt wird oder dass die Frauen den einklagen müssen, aber halt für den eigenen Unterhalt. Das war der Paradigmenwechsel. Und ja, wenn man sich halt dann die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt anguckt, ne, wenn die Infrastruktur nicht stimmt, wenn du niemanden hast für die Kinder oder wenn wir dieses Thema Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt anschauen, dann ist es schön und leicht gesagt, die Frauen sollen nach 3 Jahren eben wieder in die finanzielle Selbstständigkeit kommen. Aber da müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen dazu stimmen.
Ja, und all das, was du sagst, zeigt ja auch gerade wieder, wie wichtig es einfach ist, dass solche Zahlen erhoben werden und dass es Begriffe dafür gibt, ne? Wie du meintest, wenn niemand weiß, was Care-Arbeit eigentlich ist und wie ungerecht sie verteilt ist, dann ist es auch schwierig, was dran zu verändern. Und ich glaube tatsächlich auch, dass dieser Paradigmenwechsel, dass das vielen Menschen gar nicht so bekannt ist und auch bei Frauen häufig gar nicht so bewusst ist, dass eben halt Unterhaltszahlungen gar nicht mehr ein ganzes Leben lang gelten, sondern dass da auch natürlich mit einer neuen Freiheit eine neue Veränderung oder eine neue Verantwortung auch mitgekommen ist, was ja alles immer wieder Gutes und immer wieder Schlechtes, beides gleichermaßen mit sich bringt. Was würdest du denn sagen, wie ist die finanzielle Situation für Frauen in Deutschland momentan? Wie schätzt du sie ein? Welche Zahlen oder so kannst du da vielleicht nennen?
Ja, also durchwachsen würde ich sagen. Die Frauen haben auf jeden Fall aufgeholt. Das sieht man ja an den Lebenserwerbseinkommen. Also von den Zahlen her, weil du hast ja die finanzielle Situation gesagt, weil von der Bildungsseite her, da sind Frauen ja längst Bildungsgewinnerinnen. Genau. Aber sie können halt nicht ihre Bildungserfolge unbedingt in tolle Karrieren transformieren. Und das gilt eben vor allen Dingen für Mütter. Weil auch am Lebenserwerbseinkommen sieht man das, dass die Mütter zurückgeblieben sind im Vergleich zu kinderlosen Frauen. Da hatte die Bertelsmann-Stiftung 2020 diese tolle Studie herausgegeben, eben zu den Lebenserwerbseinkommen, wo man sagen kann, also Männer, Frauen durchschnittlich 45% ein Gap eben besteht. Aber wenn man da nochmal die Frauen mit und Frauen ohne Kinder vergleicht, da hat man eben ganz andere Zahlen. Und da haben die kinderlosen Frauen haben halt fast aufgeschlossen. Da gibt es im Osten, gibt es da nur eine Differenz von 3% im Vergleich zu den Männern. Im Westen sind es noch 13%, aber trotzdem schon fast aufgeschlossen. Und Mütter verdienen halt in Westdeutschland mit 62% Unterschied viel weniger. Und im Osten sind es auch 48% weniger, was doch auch viel ist, wenn man bedenkt, dass die viel egalitärere Rollenbilder haben und auch eine super Infrastruktur auch für Kleinkindbetreuung, was ja da eben jahrzehntelang ganz anders gelaufen ist als in Westdeutschland.
Ja, definitiv. Die Betrachtung ist auch immer total wichtig, ne, dass man da nicht komplett Deutschland über einen Kamm schert, sondern darauf achtet, wie es unterschiedlich ist im Ost-West, aber zum Beispiel auch Stadt-Land-Vergleiche und so.
Ja, das ist richtig, ja.
Genau. Mhm. Was hat sich denn in den letzten Jahrzehnten oder auch Jahren so in den Rahmenbedingungen noch verändert? Also früher waren es ja die großen Gesetze, dass Frauen wählen gehen durften oder immerhin ein eigenes Konto haben durften. Jetzt ist es sowas wie das Scheidungsrecht, oder? Was verändert sich momentan noch?
Ja, also die Elterngeldregelung ist sicherlich auch ein Fortschritt. Und dass eben ja da auf jeden Fall höhere Beträge ja gezahlt werden in der Elternzeit. Und auch die Brückenteilzeit, die finde ich gut. Also dieses Rückkehrrecht auf Vollzeit, weil das war definitiv auch eine Lücke. Aber da muss man auch wieder sagen, das wissen zum Beispiel auch viele Männer nicht. Oder sie schieben es weg, sie verdrängen es, weil da haben wir ja nur 7% der Väter arbeiten in Teilzeit. Und das ist dann oft ein Argument, dass sie eben mit Angst vor Karriereeinbrüchen argumentieren. Aber wie gesagt, von den gesetzlichen Rahmenbedingungen her haben wir das ja. Und das müsste aber halt auch bekannt gemacht werden.
Ja.
Und wir hatten ja letztes Jahr ist diese Bundesstiftung für Gleichstellung, Bundesgleichstellungsstiftung erst gegründet worden und eben ja diese ganzen Themen, dass man die großen Zusammenhänge erkennt, das muss auf alle Fälle schon früh dann auch eben in die Schulen gebracht werden und weitergegeben werden. Das ist nicht nur Finanzbildung, sondern auch Gleichstellungsbildung sozusagen.
Ja. Genau, ich finde es auch lustig, wenn Männer sagen oder Väter dann sagen, sie können nicht in Teilzeit gehen, weil sie Angst haben, dass ihre Karriere darunter leidet. Was lässt sich denn darauf runterschließen oder dazu schließen, wie es bei Frauen ist? Ich finde solche Argumentationen so witzig, weil man ja davon ausgehen kann oder wir die Zahlen ja auch haben, dass Kinder einfach ein totaler Karrierekiller sind. Mhm. Natürlich alle weiblichen Mütterkarrieren darunter leiden und sich das erst ändern wird, wenn Männer auch mit in Elternzeit gehen und wir einfach anerkennen unserer Gesellschaft, dass Kinderkriegen etwas ist, was ganzheitlich unterstützt werden muss und so. Aber ja, ich finde es immer sehr amüsant, wenn ich solche Argumentationen höre, wo man einfach sieht, da ist nicht so ganz zu Ende gedacht worden über den eigenen Tellerrand hinaus.
Ja. Naja, und genau da müssen wir halt auch immer wieder die Männer noch mehr ins Boot holen, auch diese Sorgeverantwortung von ihnen einfordern. Ne?
Genau.
Weil natürlich wird da drüber gesprochen in den Partnerschaften, aber wenn es dann soweit ist und dann ist es ja, dann kommen ja noch ganz andere Dinge dazu, zum Beispiel über den Gender Pay Gap oder diesen segregierten Arbeitsmarkt, dass Frauen eben Berufe wählen, die schlechter bezahlt sind und dann haben sie automatisch, eben weil sie weniger Geld haben, denken sie dann, ja, sie nehmen eben mehr Elternzeit, Monate und ja, dann verfestigen sich dann schon ganz früh eben auch wieder die Rollenbilder. Was vorhin, was ich noch vergessen habe, war, dass dieser Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung und dadurch die ausgebaute Infrastruktur, die hat auch einen dringend nötigen Wandel im Westen eingeleitet. Das ist auf alle Fälle wichtig gewesen, wobei wir da gerade in dieser Kleinkindbetreuung, frühkindliche Kinderbetreuung, also unter dem Kindergartenalter in den Krippen, da können wir immer noch eine Schippe drauflegen. Und da gerade in den Städten, das ist der Unterschied, was du auch noch mal gesagt hast, da, da gibt es ja Bewerbungslisten und da müssen die Eltern sich super gut präsentieren, vielleicht ihre Hilfe beim Streichen anbieten oder so, damit sie da Aussicht auf einen Kindergarten- oder Krippenbetreuungsplatz haben. Und da ist, wie gesagt, immer noch Aufholbedarf oder Nachholbedarf.
Ja, definitiv. Was würdest du denn ansonsten noch sagen an den Rahmenbedingungen oder an den strukturellen Voraussetzungen? Was sollte sich noch ändern? Sind gerade Sachen die in der Diskussion? Gibt es Forderungen, die dir gerade so bewusst sind?
Ja, auf jeden Fall nochmal bei den Rentenpunkten gucken, weil also bei den Frauen beträgt die Rente ungefähr 783 Euro, bei Männern oder in Westdeutschland, in Ostdeutschland sind es ungefähr 1.000 Euro. Aber Trotzdem muss man halt auch noch mal gucken, wie es bei den Müttern aussieht. Und da haben wir unterschiedliche Zahlen auch zu diesem Gender Pension Gap. Aber wir sind definitiv, sei es jetzt, wenn wir auf die europäischen Zahlen gucken oder auch in bei den OECD-Staaten, da sind wir immer entweder unter dem europäischen Durchschnitt oder bei den OECD-Staaten sind wir sogar ein Schlusslicht. Da haben wir den Gender Pension Gap von 46%. Und diese drei Entgeltpunkte, die man eben für die Kindererziehung bekommt, ja, natürlich sind die dann nicht ausreichend. Und man könnte zum Beispiel auch sagen, Eltern haben einen anderen Beitragssatz. Sie müssen, also so eine kindergerechte Rente, dass man da auch nochmal guckt. Und was auf alle Fälle immer noch mehr diskutiert werden muss, ist die Steuerklasse 5. Also die ist ungerecht und unsozial, weil die Frauen ihre Männer damit subventionieren. Und es gibt, das ist auch wissenschaftlich schon oft nachgewiesen, einen großen negativen Erwerbsanreiz. Also die Frauen gucken dann auf ihre Lohnzettel. Und das gilt übrigens auch für Männer, die in Steuerklasse 5 sind. Es macht einfach keinen Spaß, dann auf den Gehaltszettel zu schauen und so viele Abzüge zu haben. Es sagen genauso Männer, die in Steuerklasse 5 sind.
Ja, definitiv. Ja. Auf jeden Fall.
Und dann hatten wir jetzt die Ausweitung der Minijob-Regelung. Das ist auch eine Sackgasse. Und das weiß man auch. Da gibt es auch Studien. Das war ja eigentlich, waren die Minijobs gerade für Mütter als Sprungbrett gedacht. Aber dann in der Evaluation, als man dann eben im langen Zeitvergleich mal geguckt hat, was ist denn da los? Und dann hat man eben gesehen, dass sie eine Sackgasse sind. Weil, ja, man wird automatisch, wird auch die Qualifizierung abgewertet und durch einen Minijob hat man natürlich nie genügend Ansprüche auch an die Rentenversicherung, die man erwerben kann.
Ja, definitiv. Wir haben jetzt ja relativ viel über diese strukturellen Probleme oder auch strukturellen Herausforderungen oder Neuerungen gesprochen. Aber irgendwie steckt ja jede und jeder auch selbst und individuell in einer Situation. Und klar ist es nicht super, dass man im Privaten auffangen soll, was die Strukturen einem vermasseln. Aber was würdest du denn sagen, sollten Frauen für sich individuell auf dem Schirm haben und vielleicht auch, wenn sie in einer Partnerschaft sind oder sogar in einer Elternschaft?
Ja, also als erstes natürlich immer gerechte Rollenverteilung auch einfordern. Ja, darüber in den Austausch gehen, auch früh, bevor Kinder schon kommen. Und dann natürlich dieses ganze Thema, wie du es auch schön gesagt hast, ja, die Eigenverantwortung, die haben wir. Natürlich, also mein Anliegen ist schon immer, dass man auch auf die Strukturen achtet und nicht eben die Probleme nur individualisiert. Aber trotzdem haben wir ja auch ein bisschen unsere Steuer in der Hand. Und wenn man anlegen lernt, das macht auch Spaß. Und man kann sich ja auch schon vor der aktiven Familienpause ein schönes Finanzpolster aufbauen. Und wenn man dann dieses Wertpapierdepot hat, dann finde ich, ist es auch einfach ein gutes Ruhekissen für Zeiten, wo man vielleicht ein bisschen mehr finanziell abhängig ist oder wo man die eigene finanzielle Unabhängigkeit nicht so ganz aufrechterhalten kann.
Ja, genau. Und jetzt ein bisschen sprichst du es ja gerade schon an, was du meintest mit den Phasen, immer mehr verdient, immer weniger verdient. Du arbeitest ja zu dem Thema Geldbiografien und das finde ich total spannend, also dass man überhaupt so denkt, dass es einen biografischen Ansatz gibt. Kannst du das einmal grundsätzlich erklären? Was ist das eigentlich? Also was ist eine Geldbiografie? Was zählt da alles zu und worum geht's da eigentlich?
Ja, dieser Begriff, der ist aus meiner Dissertation entstanden, aber der kommt eigentlich aus der Haushaltsökonomie oder aus der Pädagogik. Und es geht darum, dass eben die Geldbiografie, die entsteht aus unseren Lebens- und Finanzentscheidungen und die spiegelt unsere Werte. Und der Grundstein wird im Elternhaus gelegt. Und das habe ich mir in meiner Dissertation angeschaut, wie eben ja die Geldsozialisation stattfindet. Und wir hören ja überall den schönen Begriff Money Mindset und Tipps, eben ein positives Money Mindset zurechtzulegen. Aber da muss man erst mal gucken, wie ist das denn überhaupt entstanden? Und dann eben einen Transformationsprozess auch durchlaufen, weil es geht da um Einstellungen und persönliche Werte. Also das können wir auch nicht nur mit einer bewussten Entscheidung ändern, sondern das ist zum Beispiel immer ganz interessant, wenn man sagt, ja, beobachte dich doch mal mit dem Geld, wenn du jetzt so großzügig bist oder wenn du auf der anderen Seite knauserig bist, probier doch einfach mal das Gegenmodell aus. Und das ist nicht so einfach. Nee. Also die Leute, die sehr sparsam sind, die haben da einen Horror davor, irgendwie Geld zu verschwenden. Und die anderen, die halt viel ausgeben, für die ist es ganz schrecklich, sich mal einzuschränken.
Ja, genau. Vieles von dem, was man, also wie man sich verhält, kommt ja auch aus dem Unterbewussten und Unbewussten. Bisschen schwierig, das mal eben ganz aktiv zu verändern. Da brauchst du schon ein paar Ideen mehr.
Ja, genau. Wie du es halt sagst, dass man halt hinguckt und bewusst sich macht, woher kommen meine Einstellungen? Wie ist es bei meinen Eltern gewesen? Und was habe ich vielleicht auch noch für Päckchen auf den Schultern? Also wir, ich bin ja so eine Biografieforscherin und in der soziologischen Biografieforschung, da schauen wir schon auch auf dieses ungelebte Leben der Eltern und was es dann auch für Aufträge für uns mit sich bringt. Und ja, das ist total spannend einfach, so diese Arbeit mit den Geldbiografien.
Ja, definitiv. Wir sind ja heute so ein bisschen historisch unterwegs und haben viel zurückgeguckt. Kann man denn auch sagen, dass sich in weiblichen Geldbiografien was verändert hat in den letzten Jahrzehnten oder ist da viel gleich geblieben eher?
Ja, also wenn wir jetzt auf die jüngeren Frauen gucken, da ist zum Beispiel der Gender Pay Gap viel geringer. Mhm. Und in der Mitte des Lebens, da geht die Schere immer noch auseinander. Das DIW hat ermittelt, dass die Lohnlücke bei den 40-Jährigen fast unverändert groß ist. Also das finde ich schon frappierend und auch erschreckend, weil man da so sieht, ja, was ist denn mit dieser Frauengeneration? Haben sie überhaupt noch die Möglichkeit aufzuschließen? Oder ja, sind da einfach die Fallen noch zu groß? Und in West- und Ostdeutschland nähert sich die Lohnlücke auch nur langsam an. Das ist, finde ich, auch interessant. Wenn man halt nochmal auf diese Versorgermodellbeziehungen schaut, ist ja klar, dass sich damals dann eher Frauen, die dann entweder eine Erbschaft hatten oder aus wohlhabenden Verhältnissen waren, dass die dann eben Geld in petto hatten, um auch ihre finanzielle Selbstbestimmung und Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten. Und andere Frauen waren halt jahrelang oder jahrzehntelang auch in Abhängigkeitsverhältnissen. Es gab ja den Orange Day am 25.11. und da gibt es jetzt auch den Begriff finanzielle Gewalt. Und da geht es zum Beispiel auch darum, ja, auch Möglichkeiten zurückzuhalten. Wenn Männer dann sagen, ja, du musst ja auch gar nicht arbeiten und das Geld reicht uns ja, oder die verhindern das dann auch, dass Frauen arbeiten. Also du bist ja jetzt so eine ganz junge Frau und kannst dir das vielleicht nicht vorstellen, aber ich hatte schon Frauen auch in den Workshops, die dann drin sitzen, vielleicht mit Mitte 40 und sagen, ja, mein Mann lässt mich nicht in die Karten schauen oder mein Mann möchte nicht, dass ich mehr arbeite. Und das ist eigentlich, also das ist Missbrauch, das fällt unter finanzielle Gewalt.
Ja, definitiv, kann ich mir total gut vorstellen. Aber grundsätzlich klingt das ja ein bisschen so, als wären die weiblichen Geldbiografien ähnlich wie der ganze Prozess seit Jahrzehnten. Es wird langsam aber stetig besser, das Verhältnis von Frauen zu Finanzen. Trotzdem ist noch viel Forschung nötig, viel wahrscheinlich auch Biografie, Forschungsarbeit, wissenschaftliche Arbeit, Ursachenforschung und so. Und ja, ein bisschen können wir im Kleinen und Privaten für uns tun und einen kleinen Aktivismus selber vielleicht auch leben und andere Frauen mitziehen. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall für die Insights und für die Infos, die du uns gegeben hast. Ich habe viel gelernt. Danke dir.
Ja, gern. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Und ja, dir noch alles Gute auch für deinen Podcast.
Dankeschön. Hier wie immer die kurze Anmerkung, dass dieser Podcast keine Anlageempfehlung ist. Bitte informiert euch immer selber, wenn ihr investieren möchtet und schaut, ob das Produkt zu euch passt. Studien zeigen, dass wir die Gleichberechtigung in 120 Jahren erreicht haben, wenn wir so schnell weitermachen wie bisher. Denn Frauen arbeiten immer noch häufiger in Teilzeit als Männer und übernehmen immer noch wesentlich mehr Care-Arbeit. Das hat ja auch das Gespräch mit Birgit nochmal ganz deutlich hervorgehoben. Der Grund dafür ist unter anderem auch noch immer noch dieses klassische Rollenbild, das während der Industrialisierung geschärft wurde und das immer noch Nachteile für Frauen produziert. Die Frau wird in der Rolle der Mutter gesehen und nicht als klassische Karrierefrau. Das führt final dann nämlich auch dazu, was Birgit schon meinte, dass eben der große Unterschied im Einkommen da ist, welches nämlich über das ganze Erwerbsleben erwirtschaftet wird. In Deutschland erwirtschaften Frauen rund 45% weniger in ihrem Leben an Geld, 40% weniger in Ostdeutschland. Und wenn aus Frauen Mütter werden, wird es noch schlimmer. In Westdeutschland verdienen mit 62% Unterschied die Frauen noch wesentlich viel weniger als die Männer. Im Osten sind es mit 48% weniger als bei den Müttern. Wir können also auch sagen, dass in den letzten Jahrzehnten ganz schön viel geschafft wurde. Die letzten To-Dos auf dem Weg zur Gleichberechtigung schaffen wir dann aber nur gemeinsam, glaube ich. Vor allem mit den Männern gemeinsam und mit allen Industrien und allen Beteiligten zusammen. Apropos zusammen, in diesem Podcast erzähle ja nicht nur ich von meinen Erfahrungen, sondern auch Astrid Zewe und Daniela Meyer. Die beiden sind die finanziell Chefredakteurinnen und sie haben wirklich viel Ahnung von dem Thema Frauen und Finanzen. Hi ihr beiden, ich wüsste heute total gerne von euch. Fast 40, 50 Jahre Frauen und Finanzen. Was kommt euch dazu in den Kopf? Und was glaubt ihr, ist eurer Meinung nach die größte Bremse auf dem Weg Richtung Gleichberechtigung?
Hallo, hier ist Astrid. Ja, 50 Jahre Frauen und Finanzen. Leider merkt man da immer noch zu wenig von. Wir haben immer noch eine Lohnlücke, also eine geschlechterspezifische Lohnlücke von knapp 20%. Frauen erhalten rund ein Drittel weniger Rente als Männer. Von daher ist in den letzten 50 Jahren auf jeden Fall zu wenig passiert. Aber es passiert ja was. In den letzten 5 Jahren sind sehr, sehr viele Angebote auf den Markt gekommen, um Frauen dort abzuholen, wo sie stehen mit ihren ja ganz anderen Erwerbsbiografien und sie dazu zu inspirieren, sich finanziell unabhängig zu machen. Von daher, die Entwicklung ist sehr positiv. Und ich muss auch sagen, dass man an der ganz jungen Generation schon merkt, dass das Thema finanzielle Unabhängigkeit viel, viel stärker in den Köpfen der jungen Frauen verankert ist. Und das sehe ich als sehr positives Zeichen. Nichtsdestotrotz ist da noch einiges zu tun. Einmal in den Köpfen der Menschen. Dort gibt es immer noch viele Glaubenssätze, viele alte Rollenbilder, die Frauen davon abhalten, sich um ihre eigene finanzielle Unabhängigkeit zu kümmern. Da muss also einiges geschehen. Und auf der anderen Seite muss die Politik dort aber auch vorangehen. Also Dinge wie zum Beispiel das Ehegattensplitting, das sorgt immer noch dafür, dass ja es tendenziell eher die Frauen sind, die ihren Job und ihre Karriere aufgeben und zugunsten der Familie zu Hause bleiben. Und solange es solche ja Instrumente gibt, die zu solchen Handlungen motivieren, werden wir dort auch keine großen Schritte vorangehen. Von daher, da muss einiges passieren.
Hallo zusammen, hier ist Daniela. Ja, wenn man sich einmal überlegt, dass unsere Omas und von vielen von uns auch noch unsere Mütter nicht mal ein Konto eröffnen durften, ohne ihren Mann um Erlaubnis zu fragen, auch keinen Job annehmen durften, ohne ihren Mann um Erlaubnis zu fragen, dann muss man sagen, ist in den letzten 50 Jahren natürlich eine ganze Menge passiert. Und es hat sich einiges verändert, was einerseits an den Frauen selbst liegt, was andererseits an politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten liegt. Diese sind aber noch nicht gut genug. Also es gibt immer noch das Gender Pay Gap. Es ist immer noch so, dass Frauen viel öfter in Teilzeit arbeiten als Männer, weil sie sich zum Beispiel um die Kinder kümmern oder um ihre alten Eltern kümmern und dafür zurückstecken bei der Karriere. Es ist auch immer noch gang und gäbe, dass Frauen in der gleichen Position mit den gleichen Arbeitsstunden, der gleichen Ausbildung dennoch schlechter bezahlt werden als ihr männlicher Kollege. Sowas darf einfach nicht mehr sein. Wir Frauen müssen uns natürlich auch ein bisschen selbst an die eigene Nase fassen und selber mutiger werden, weil nicht zuletzt fängt ein Wandel einfach in den eigenen Köpfen an. Und wenn wir uns selber zutrauen, unsere Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen, dann schaffen wir das auch. Wir müssen uns halt selber kümmern, selber vielleicht auch mal den Hintern hochkriegen und sagen, ich mache das jetzt selbst, ich überlasse das nicht meinem Partner, meine Finanzen zu regeln. Ich gehe zu meinem Chef, zu meiner Chefin und verhandle eine Gehaltserhöhung, ich traue mich das. Oder wenn ich das denke, dass ich das nicht so richtig kann, suche ich mir vielleicht Beratung, besuche mal einen Workshop, lese Bücher dazu, höre Podcasts dazu und mache mich einfach finanziell schlau und drehe selbst an allen Schrauben, an denen ich selber drehen kann. Und dann ist es natürlich so, es muss sich auch gesellschaftlich und politisch noch einiges tun und verändern, damit wirklich Gleichstellung und Gleichberechtigkeit herrscht. Aber wir selber haben da auch eine große Macht, die dürfen wir nicht unterschätzen. Und wir müssen auch selber diesen Wandel ganz stark mit angehen.
Zum Schluss noch 2 Buchtipps, die vielleicht auch eine gute Weihnachtsgeschenkidee sind. Nämlich zum einen das aktuelle Buch, was gar nicht mehr so aktuell ist, von Helma Sick, die Grande Dame der Frauen- und Finanzberatung, die in den 70ern eine der ersten Frauenfinanzberatungen gegründet hat. Ihr biografisches Buch heißt Aufgeben kam nie in Frage und liest sich wirklich, wirklich spannend. Auch da versteht man so historisch rückblickend, rückblickend nochmal einige Zusammenhänge. Am 20.10.2022 wurde ihr übrigens vom Bundespräsidenten für ihr jahrzehntelanges Engagement für Frauen das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Der zweite Buchtipp ist von Theresa Bücker. Es heißt Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit und erklärt auch nochmal relativ deutlich, wie eigentlich die Verhältnisse von Zeit und Geld und Macht miteinander verwoben sind und ja, wie sehr man das nicht voneinander trennen kann und wie viel Geld Zeit eigentlich doch bedeutet. Am Ende wie immer noch ein kurzes Zitat von uns, nämlich von Jonathan Swift: Ein kluger Mensch sollte Geld in seinem Kopf, aber nicht in seinem Herzen haben. Das war's auch schon mit der letzten Folge in diesem Jahr. Ich wünsche euch alles Gute und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback, über Instagram, über LinkedIn oder per Mail. Schreibt uns einfach. Wir freuen uns wie immer von euch zu hören. Bis zur nächsten Folge.